Jetzt lasst uns zum Wort Gottes gehen und lasst uns erwarten, dass Gott zu uns redet. Kannst du mal dieses Tischlein wegstellen, einfach hochstellen. Ich möchte heute anfangen, über ein neues Thema zu sprechen. Und ich denke nicht, dass wir heute fertig werden damit, weil es ein sehr großes und sehr umfassendes Thema ist. Und der Titel, den ich der ganzen Serie gegeben habe, ist die Ökonomie des Himmels. Die Ökonomie des Himmels. Und unser Schlüsselvers in dieser ganzen Serie ist 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus nennt das eine Gnade. Und er spricht davon, dass Jesus reich war, aber um unseretwillen, wegen uns, für uns, arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Es gibt es Leute, ich habe neulich erst nach einem relativ bekannten Bibelausleger gelesen, die sagen, ja, das bezieht sich auf geistlichen Reichtum. Und dem stimme ich nur teilweise zu. Ich kann nicht sehen, dass Jesus hier auf der Erde geistlich arm geworden ist. Ja? Aber wir sind tatsächlich geistlich reich gemacht durch ihn. Aber der Zusammenhang, in dem das steht, hier geht es um ganz irdische Mittel, um Finanzen, um ein Opfer. In dem ganzen Kapitel 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9, zwei Kapitel, geht es um Finanzen und es geht darum, ein Opfer zusammenzulegen. Und in diesem Zusammenhang sagt das Paulus. Ja? Und deswegen ist es mehr als recht, davon auszugehen, dass hier tatsächlich materieller Reichtum gemeint ist. Und wir werden diesen Vers uns noch näher anschauen. Aber eins müssen wir, glaube ich, ganz am Anfang klären. Es heißt, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das bedeutet, wir sind reich gemacht durch Jesus. Was bedeutet reich? Was bedeutet reich? Wenn wir nach den Maßstäben dieser Welt gehen, bedeutet reich meistens eine Zahl. Eine Zahl auf dem Bankkonto. Und egal wen wir fragen, reich ist immer derjenige, der mehr hat als ich. Ich bin nicht reich, nein, 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 aber da gibt es ja Leute, ja, die haben so viel. Die sollten mal ein bisschen mehr abgeben von dem, was sie haben. Die Reichen. Ja. Aber wir folgen nicht den Maßstäben dieser Welt. Unser Thema ist die Ökonomie des Himmels. So, was bedeutet reich in den Augen Gottes? Was bedeutet reich in den Maßstäben des Reiches Gottes? Das ist etwas, worüber ich mit euch sprechen möchte. Es gibt weit verbreitet die Ansicht, dass Gott irgendwo was dagegen hätte, wenn wir Dinge haben. Und dass Gott überhaupt ein sehr, na, wie soll man sagen, ein sparsamer Gott, vielleicht sogar ein geiziger Gott ist, der sehr sparsam umgeht mit seinen Segnungen. Und wenn du einen Segen haben möchtest, musst du dir ihn hart erarbeiten. So, die Frage, die ich heute mit euch anschauen möchte, ist: Ist unser Gott ein Gott des Reichtums oder ein Gott des Mangels? Ist unser Gott ein Gott des Reichtums oder ein Gott des Mangels? Und wir fangen genau wie letzte Woche wieder an bei 1. Mose Kapitel 1. Ganz am Anfang. 1. Mose Kapitel 1. Hier lesen wir, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Und ich nehme einfach nur einzelne Stellen raus, einfach um der Zeit halber. Im Vers 11 zum Beispiel heißt es: Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt. Was bedeutet das, Kraut, das Samen hervorbringt? Es bedeutet Pflanzen, die in der Lage sind, sich selber zu reproduzieren, sich selber zu vermehren. Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sah, dass es gut war. Gott sah sich seine Schöpfung an und sah, dass es gut war. Er hatte es gut gemacht. Was hat er gemacht? Er hat die gesamte Pflanzenwelt geschaffen. Und er hat sie mit einem Grundprinzip geschaffen, nämlich Vermehrung, Wachstum. Amen. Fortpflanzung. Und wir sehen darin das Wesen Gottes und wir sehen den Charakter Gottes. Diese Schöpfung ist nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand. Die Bibel sagt, dass diese Schöpfung dem Verfall preisgegeben ist. Das war nicht Gottes ursprünglicher Plan. Diese Schöpfung ist unter dem Fluch der Sünde. Trotzdem finden wir allein in dieser Schöpfung so viel Schönheit und so viel Vielfalt. Du kannst rausgehen auf die Wiese und du findest nicht zwei Grashalme, die exakt gleich sind. Jeder ist anders. Jeder Grashalm ist anders. Jede Blume ist anders. Jeder Baum ist anders. Ihr Lieben, was ist das? Kreativität, Vielfalt, Fülle, Reichtum. Amen. Die ganze Schöpfung spricht von dem Reichtum Gottes. Ja? Ich meine, wir verstehen, okay, da gibt es Pflanzen, die bringen Früchte hervor, die essen wir. Aber was ist mit den Blumen? Ja, ich esse keine Rosen, ich esse auch keine Tulpen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob man die Zwiebeln essen kann. Aber von den Tulpen. Ja. Warum? Warum? Warum Blumen? Schönheit. Einfach nur Schönheit. Vielfalt an Farbe, an Duft. Und jetzt sagen wir, ja gut, das trifft vielleicht zu auf die Blumen bei uns im Garten. Ja, wir schauen früh aus dem Fenster, sehen die Blumen draußen und freuen uns. Aber da gibt es, wenn du ganz hoch gehst in die Alpen, ja, da gibt es Stellen, wo Blumen wachsen. Wunderschön. Und die wachsen auf, sie blühen, Und sie verwelken und sie vergehen und nicht ein einziger Mensch hat sie gesehen. Ja, weil so selten dort ein Mensch vorbeikommt. Was ist das? Das ist Überfluss. Das ist Überfluss. Das ist Fülle, das ist Reichtum. Schau, Gott hätte die Welt ganz anders machen können. Ja? Gott hätte sagen können, okay, eine Art von Gras, eine Art von Blumen, jeder Grashalm wie der andere, jede Blume wie die andere. Müssen es ja nicht so kompliziert machen. Ja? Können sie auch ein bisschen einfacher machen. Aber er hat das nicht gemacht. Er entschied sich, eine Schöpfung zu erschaffen, die voller Fülle ist, die voller Pracht ist, voller Schönheit, voller Vielfalt, voller Reichtum. Wenn wir weiterlesen, im Vers 14 heißt es, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Hier ist die Rede von den Sternen. Wie viele Sterne gibt es? Wie viele Planeten gibt es? Wie viele Galaxien gibt es? Unzählbar. Und es werden immer neue entdeckt. Man könnte sagen, Gott, ist doch nicht nötig gewesen. Ja, hättest die Erde machen können, die Sonne, dass wir es schön warm haben, vielleicht noch der Mond ringsrum, ja, für die Nacht, aber das reicht doch. Nein, Gott hat den gesamten Kosmos geschaffen. Mit Sternen und Planeten so viel, dass wir sie nicht zählen können. Schwer vorstellbar für uns. Schwer vorstellbar. Ja? Wir befinden uns hier auf unserer kleinen Erde, die kreist um einen, und die Erde ist ein Planet, kreist um die Sonne. Die Sonne ist ein Stern. Und wir kennen kaum die anderen Planeten in unserem Planetensystem. Aber unser Planetensystem ist ein Teil von einer gesamten Galaxie mit unzählbaren Planetensystemen, mit unzählbaren Sternen, mit unzählbaren Sonnen. Und es gibt wieder eine unzählbare Anzahl von Galaxien. Man kann hier nur zwei Worte verwenden. Man könnte sagen, wow, was für ein Reichtum, was für eine Fülle. Oder man könnte sagen, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Wozu das alles? Wozu das alles? Ganz einfach. Damit wir, wenn wir nachts in einer klaren Nacht in den Sternenhimmel schauen, dass wir daran erinnert werden, wie groß unser Gott ist. Und wie gewaltig und wie reich unser Gott ist. Wie reich er ist. Er hätte sich beschränken können auf eine Anzahl. Aber da ist so eine Fülle, da ist so ein Überfluss, dass es unser Verstand nicht mal fassen kann. Ist unser Gott ein Gott des Reichtums oder ein Gott des Mangels? Lass uns mal weiterlesen. Nachdem er das alles geschaffen hatte, heißt es im Vers 18 wieder, und Gott sah, dass es gut war. Er hat es gut gemacht. Er hat es perfekt gemacht. Und dann heißt es im Vers 20, am nächsten Tag, Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Und Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Wimmels. Himmels. Wimmels, ja, Himmels. War, Ich meine, warum? Warum so viele? Und warum so viele unterschiedliche? Und warum so viele davon? Und Gott sagt, wimmeln. Ja, das ist, kennst du das? Kennt ihr das Wort wimmeln? Das bedeutet ganz, ganz, ganz viele, die sich bewegen. Wimmeln. Was für ein Gewimmel. Was für eine Vielfalt, was für ein Reichtum, was für eine Fülle und was für eine Schönheit. Und Gott schuf, Vers 21, die großen Seeungeheuer und alle sich regenden, lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch. Fruchtbarkeit und Vermehrung. Gott hat das in die gesamte Tierwelt hineingelegt. Fruchtbarkeit und Vermehrung. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann sehen wir, wie er die Landtiere schafft. Und das gleiche Prinzip wieder. Was für eine Fülle. Was für eine Fülle von Arten, von verschiedenen Arten. Warum? Ist das unbedingt notwendig gewesen? Warum hat Gott das gemacht? Weil er es kann. Weil es seinem Wesen entspricht. Weil es seiner Natur entspricht. Weil er ein Gott der Fülle ist. Weil er ein Gott des Reichtums ist. Weil er ein Gott des Überflusses ist. Gehen wir zu Kapitel 2. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Das ist Vers 8. 1. Mose 2, Vers 8. Gott pflanzte einen Garten und er setzte den Menschen hinein. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. So Gott pflanzte einen Garten, er schuf einen Garten und er setzte eine Vielzahl von Bäumen in den Garten. Und diese Bäume haben Früchte hervorgebracht. Früchte, die gut aussehen, die Appetit machen. Und heute haben wir das Problem, dass meistens das Essen, was gut aussieht und was Appetit macht, nicht gesund ist. Aber hier heißt es als nächstes, gut zur Nahrung. Das sah nicht nur gut aus, es war auch noch gesund. Das nenne ich mal ein Paradies, oder? Das nenne ich mal perfekt, ja? Wenn die Sachen, die gut aussehen und gut riechen und lecker schmecken, auch noch gesund sind. Halleluja. Und Gott hat das alles gemacht. Für wen? Für zwei Leute. Wie viele Äpfel können zwei Leute essen? Und wie viele Birnen und wie viel Ananas und wie viel Bananen und wie viel Kiwis und wie viel Melonen und wie viel, ja, was auch immer, ja. Wie viel können zwei Leute essen? Ich kriege das gerade so mit, dieses Jahr ist ein sehr, sehr fruchtbares Jahr und einige bringen aus ihren Gärten hier schon die Früchte mit und sagen, das können wir gar nicht alles alleine essen, können wir gar nicht alleine alles verarbeiten, können wir noch nicht mal alleine alles ernten. Ja, wieso? Wieso so viel? Weil Gott ein Gott des Überflusses ist. Amen. Er ist ein Gott des Überflusses. Er ist ein Gott der Fülle. Gibt es viele andere Sachen, die man hier noch sagen könnte. Aber ich will nur noch mal auf ein anderes Detail eingehen in diesem Kapitel 2 hier. Da heißt es nämlich in Vers 10, und ein Strom geht von Eden aus, Vers 10, ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu 4 Armen. Übrigens, wir können davon ausgehen, dass zum einen vor dem Sündenfall, hatte ich vorhin schon gesagt, es ein anderes Ökosystem gab als das, was wir kennen. Und dass sich das Ökosystem nochmal radikal verändert hat nach der Sintflut. Ja? Durch die Sintflut. Und soweit ich das sehe, finden wir keinen Hinweis, dass es vor der Sintflut geregnet hätte. So, die Pflanzen wurden auf andere Art und Weise bewässert. Hier heißt es durch diesen Fluss. Aber jetzt weiter, der Namen, und er teilt sich und wird zu 4 Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Was ist Gold? Gold ist ein Edelmetall, ein kostbares Metall. Wo kommt das her? Kommt aus der Erde. Wer hat das dort hineingelegt? Gott hat es reingelegt. So wie alle anderen Erze und Mineralien auch. Wir nennen diese Dinge Bodenschätze. Gott hat es hineingelegt. Aber hier wird an dieser Stelle speziell das Gold erwähnt. Es ist interessant, dass Gott den Menschen sagt, wo das Gold ist. Und Vers 12 heißt es, das Gold dieses Landes ist gut. Gott sagt, das Gold, das ist gut. Dort gibt es Betulach-Harz und den Schuhamstein. Ein besonderes Harz und ein besonderer Edelstein. Und Gott hat das dorthin gelegt. Gott hat das verfügbar gemacht und Gott hat dem Menschen gesagt, wo das ist. Bedenkt bitte, das ist vor dem Sündenfall. Interessanter Gedanke. So ist unser Gott ein Gott des Reichtums. Oder ist unser Gott ein Gott des Mangels? Das war der Anfang des Buches. Vielleicht ändert sich ja Gott irgendwo in der Zwischenzeit. Lasst uns mal ganz zum Ende des Buches gehen, zum Buch der Offenbarung. Ganz zum Ende. Ich glaube, das ist das vorletzte Kapitel, Offenbarung 21. Offenbarung Kapitel 21, ich bin jetzt neugierig, ja, das ist das vorletzte Kapitel, genau. Da heißt es in Vers 10, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Das ist das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und dann heißt es in Vers 11, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und passt auf, was jetzt kommt. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis Edelstein und die Stadt reines Gold gleich reinem Glas. Der Baustoff der Stadt, Edelstein und Gold. Vers 19, die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Und dann werden diese ganzen verschiedenen Edelsteine aufgezählt. Und in Vers 21 heißt es, die 12 Tore waren 12 Perlen. Das sind Perlen, die wir noch nie gesehen haben in der Größe. Und die Straße der Stadt, reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Jetzt möchte man sagen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht ein bisschen protzig? So viele Edelsteine, so viel Gold. Hätte es nicht gereicht, wenn man ganz normale Steine genommen hätte und vielleicht so ab und zu mal so ein bisschen Golddekor vielleicht? Warum? Warum? Weil Gott zeigen möchte, dass er ein reicher Gott ist. Amen. Er ist ein reicher Gott. Er ist ein reicher Gott. Und sie haben dann nicht im Himmel gesessen und gesagt, müssen wir wirklich alle Straßen aus Gold machen? Dann wird es wirklich knapp. Ja? Müssen wir sehen, ob das überhaupt reicht. Ja? Und das wird ja unsere ganzen Reserven aufbrauchen. Nein. Gott ist ein Gott der Fülle und des Überflusses. Und wenn alle Straßen in diesem neuen Jerusalem mit Gold gepflastert sind und wenn das gebaut ist aus Edelstein, dann bedeutet das nicht, dass der Himmel dadurch ärmer geworden ist. Gott ist ein über die Maßen reicher Gott. Und er liebt Schönheit. Gott liebt Schönheit. Gott liebt den Glanz und die Farben der unterschiedlichen Edelsteine. Sonst hätte er das nicht ausgewählt. Gott liebt das. Amen. Ist unser Gott ein Gott des Reichtums oder ein Gott des Mangels? Schauen wir mal. Das war ja ganz am Anfang und ganz in der Zukunft. Vielleicht ist zwischendrin doch noch ein bisschen was anderes. Schlag mal 2. Mose Kapitel 25 auf. 2. Mose Kapitel 25. Im 2. Buch Mose finden wir den Bericht, wie Gott sein Volk befreit hat aus der Sklaverei aus Ägypten. Und er ihnen gesagt hat, ich bringe euch in ein gutes Land. Ich bringe euch in ein gutes und reiches Land. Und während sie unterwegs sind, sagt Gott übrigens, ich hätte gern eine Wohnung. Und jetzt sagt das Volk Israel, ja Herr, aber wir sind ja ständig unterwegs. Wir sind ja, marschieren ja hier durch die Wüste. Sagt Gott, naja, ich bin nicht anspruchsvoll. Ihr lebt in Zelten, ich würde auch in einem Zelt leben. Wir sagen, naja, das ist ja prima. Jedes Jahr im Frühjahr gibt es bei Aldi Zelte und bei Lidl auch. Ja, dann können wir eins für Gott kaufen. Aber Gott hat sehr eigene Vorstellungen von dem Zelt, in dem er wohnen möchte. Ich lese mal ab Vers 1, 2. Mose 25 ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Söhnen Israel und sag ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Mit anderen Worten, sammelt ein Opfer ein. Und dann sagt er ganz konkret, was alles eingesammelt werden soll. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber und Bronze. Violetter und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, bis hierher ist okay. Was auf, was jetzt kommt? Häute von Delfinen. Eieieiei, wenn das Peter mitbekommt. Ja, und Akazienholz. Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott sagt, baut mir ein Heiligtum, baut mir einen Wohnort. Und das Material, das ich dafür möchte, ist das Beste und Edelste und Wertvollste, was es gibt. Gott hat einen erlesenen Geschmack. Und dann gibt er ganz konkrete Anweisungen, wie die einzelnen Elemente gemacht werden sollen. Vers 10 heißt es zum Beispiel, sie sollen sie nun eine Lade aus Akazienholz machen. Ganz besonderes Holz, wertvolles Holz. Und dann heißt es in Vers 11, die sollst du mit reinem Gold überziehen. Dann reicht es nicht aus, wenn wir wirklich schönes Holz nehmen. Jetzt soll es auch noch mit Gold überzogen werden. Pass auf, was jetzt kommt. Von innen und außen. Nicht nur von außen, auch von innen. Herr, warum von innen? Da guckt kaum jemand jemals rein. Und auf ihr ringsum eine goldene Kante anbringen. Und dann geht's weiter. Gieße für sie auch 4 goldene Ringe. Schon wieder Gold. Und dann wird das weiter beschrieben, wie das aussehen soll. Und dann kommt Vers 17. Dann sollst du eine Deckplatte, also wie ein Deckel für diese Kiste, für diese Truhe machen. Du sollst eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen. 2,5 Ellen sei ihre Länge und 1,5 Ellen ihre Breite. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was das in unserem Maß für Ausmaße sind, aber ich weiß hundertprozentig, es war nicht so ein kleines Kästchen. Ja, war nicht so eine kleine Dose, sondern es war eine Truhe aus massivem Gold. Wenn man sich mit vielen Christen heutzutage unterhält, kriegt man die Vorstellung, dass, dann müsste man sagen, muss das sein? Muss das sein? Das ist ja Verschwendung. So viel Gold, kann man das nicht für was anderes benutzen? Kann man später in ein Wohnungsbauprogramm investieren oder, weiß ich, für die Kinder in Afrika? Und wenn wir das weiterlesen, Gott hat einen sehr erlesenen Geschmack. Und er hat sehr, sehr hohe Ansprüche an die Materialien für sein Haus. Und nur das Beste, nur das Kostbarste ist gerade gut genug. Gehen wir weiter im Alten Testament. Das Volk Israel hatte eine neue Heimat gefunden. Und sie hatten sich niedergelassen. Und sie hatten diese Häuser gefunden und diese Felder und diese Weinberge und diese Olivenhaine, die Gott ihnen versprochen hatte. Aber Gott wohnte immer noch in seinem Zelt. Und König David war es, der gesagt hat, es ist Zeit, dass wir dem Herrn ein Haus bauen. Er hat eine Leidenschaft gehabt für Gott. Und Gott sagt zu ihm, das ist ein guter Gedanke, aber du selbst sollst das Haus nicht bauen, weil zu viel Blut an deinen Händen klebt. So, aber dein Sohn, er soll das Haus bauen. Und dann lesen wir in 1. Könige, wie das Haus gebaut wird. Und diesmal finden wir keine Anweisung. Wir sehen nicht, dass Gott irgendwo eine Anweisung gibt, dass er sagt, okay, ich möchte, dass ihr so und so viel Gold nehmt und so viel Edelstein und so viel Akazienholz. Es gab keine Anweisung. Also hätte man es auf jegliche Art und Weise bauen können. Oder? Hätte man auf jegliche Art und Weise bauen können. Theoretisch ja. Im 1. König 6, Abvers 1, heißt es, es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten. Im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Sif, das ist der 2. Monat, also vielleicht so wie unser Februar, keine Ahnung. Da baute er das Haus für den Herrn. Da baute er das Haus für den Herrn. Und Vers 14 heißt es, Salomo baute das Haus und vollendete es. Und da heißt es, also die haben schon das Haus massiv gebaut. Damals hat man normalerweise sehr, sehr viel gebaut mit so Feldsteinen. Die haben also unterschiedliche Formen. Die werden dann einfach übereinander gestapelt, so wie sie zusammenpassen, verschmiert. Und selbst wenn wir uns heute hier in unserer Gegend alte Häuser anschauen, finden wir diese Bauweise. Ja, da sind keine Ziegel verwendet worden oder irgendwas. Aber für das Haus des Herrn war das nicht gut genug, sondern man hat behauene Steine verwendet. Wisst ihr, was behauene Steine sind? Die sind schon in rechtwinklige Form gebracht. Und dann hat man die zusammengesetzt. So, das allein war schon was Besonderes. Und dann heißt es hier in Vers 15, und er verkleidete die Wände des Hauses innen mit Zedernbrettern, Edelholz. Es heißt, vom Fußboden des Hauses bis an die Balken der Decke belegte er sie innen mit Holz. Und er belegte den Fußboden des Hauses mit Wacholderbrettern. So, es reicht also nicht, behauene Steine zu nehmen. Nein, jetzt wird das alles noch schön getäfelt mit Edelholz, von oben bis unten, einschließlich des Fußbodens. Jetzt sagt man, meine Güte, jetzt ist aber gut. Ne? Jetzt, das ist schon wirklich übertrieben. Vers 21. Und Salomo überzog das Haus innen mit gediegenem Gold und zog goldene Ketten vor dem Hinterraum entlang und überzog ihn mit Gold. So, es reicht also nicht, behauene Steine zu nehmen, es reicht nicht aus, das alles noch mit Holz zu täfeln. Nein, jetzt wird das alles noch mit Gold überzogen. Das ist der Gipfel der Verschwendung. Das ist der Gipfel der Verschwendung. Ist das wirklich notwendig? Es wird Zeit, dass Gott endlich mal eingreift hier. Ja, dass Gott das endlich mal stoppt, dieses verschwenderische Treiben. Und es geht weiter, Vers 29. Und die Wände des Hauses ringsum schnitzte er aus mit Schnitzwerkreliefs von Cherubim und Palmenornamenten und Blumengewinden im Inneren und Äußeren. Jetzt wird da also noch Dekor reingeschnitzt. Was für ein Aufwand. Vers 30, passt mal auf, und den Fußboden des Hauses überzog er mit Gold im Inneren und im Äußeren. Den Fußboden mit Gold? Ist das notwendig? Und dann geht's weiter und es wird erzählt von Türflügeln aus Ölbaumholz und Schnitzwerk. Und am Ende wird das Ganze wieder mit Gold überzogen. Und es heißt, und auf die Palmenornamente ließ er das Gold aufhämmern. Ja, jetzt haben wir nicht nur Schnitzwerk, sondern das ganze Schnitzwerk, das ganze Dekor, da wird jetzt auch noch Gold aufgehämmert. Und das geht weiter und weiter und weiter so. Ich lese es jetzt mal nicht alles um der Zeit willen. Und dann Kapitel 7. Dann ist von der Einrichtung dieses Hauses die Rede. Und Salomo machte all, ich lese ab Vers 48, 1. Könige 7, ab Vers 48. Und Salomo machte alle die Geräte, die das Haus des Herrn brauchte, den goldenen Altar und den goldenen Tisch. Ein goldener Tisch, auf dem die Schaubrote lagen und so weiter. Und dann ist von den Leuchtern die Rede, aus gediegenem Gold und die Blüten, die Lampen und die Dochtscheren aus Gold und geht so weiter bis zu den Türangeln, den Angeln für die Türflügeln aus Gold. Übertreibung, Verschwendung, das ist zu viel. Das war das Haus, das Salomo für Gott baute. Wie reagiert Gott darauf? Mochte er das? Oder mochte er das nicht? Hat er gesagt, Leute, das ist doch zu viel. Das muss man doch nicht machen. Das ist doch übertrieben. Im Kapitel 8 ist beschrieben, wie der Tempel eingeweiht wurde. Und im Vers 10 heißt es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Vers 11. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Herrlichkeit Gottes kam in dieses Haus in Form einer Wolke. Gott hatte offensichtlich Gefallen an dem Haus. Er hat es nicht abgelehnt, er hat es nicht verschmäht, sondern er zog ein in dieses Haus mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit. Gott hat nicht gesagt, ah, das ist ja Verschwendung, das ist ja zu viel, das ist ja übertrieben, das muss nicht sein. Warum? Weil dieses Haus das Wesen und die Schönheit und den Reichtum und die Herrlichkeit Gottes widergespiegelt hat. Amen. In der Schönheit und dem Reichtum dieses Hauses konnte man das Wesen Gottes sehen. Und deswegen so extrem, so extrem. Könnte man sagen, naja, aber das ist ja alles Altes Testament. Was mit dem Neuen Testament? Gut, dass du fragst. Als nächstes müssen wir uns Jesus anschauen. Sehen wir in Jesus einen Gott des Mangels oder einen Gott des Reichtums, einen Gott der Fülle? Aber unsere Zeit ist fortgeschritten, deswegen möchte ich das heute nicht machen, sondern das machen wir nächsten Sonntag, wenn der Herr nicht einen anderen Plan noch hat. Aber ich denke, wir haben heute mehr als genügend Anhaltspunkte gefunden. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel und in der Mitte drin zu sehen, unser Gott ist ein reicher Gott. Unser Gott ist ein Gott der Fülle. Ein Gott der Fülle, ein Gott des Überflusses. So, was bedeutet das für uns? Darüber werden wir noch reden. Aber als erstes müssen wir diese Tatsache sehen, über das Wesen Gottes, über den Charakter Gottes. Der Gott, dem ich diene, der Gott, dem ich nachfolge, der Gott, dem ich gehöre, ist ein überfließend reicher Gott, der in jedem Moment, in jeder Situation mehr hat, als ich brauche. So, lasst uns aufstehen und ihm mal dafür Danke sagen. Halleluja, Halleluja, Vater im Himmel, wir danken dir, wir danken dir. Du bist ein überfließender, reicher Gott. Vater, wir danken dir für die Fülle und Schönheit der Schöpfung. Wir danken dir für jede Blume. Wir danken dir für jeden Baum. Wir danken dir für jedes Tier, Herr. Wir danken dir für Früchte, die wir ernten können, Herr. Wir danken dir für mehr als genug. Wir danken dir für Fortpflanzung und Vermehrung und Vervielfältigung, Herr. Dass du das in deine Schöpfung hineingelegt hast, Herr. Und obwohl diese Schöpfung unter dem Fluch der Sünde ist, sehen wir immer noch so viel Schönheit, so viel Kraft, so viel Fülle, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir dafür. Du bist ein reicher Gott, ein überfließender Gott. Du hast mehr als genug, mehr als wir jemals brauchen. Und deshalb, Herr, machen wir uns keine Sorgen. Deswegen machen wir uns keine Sorgen, sondern wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir für unser Leben, wir vertrauen dir für unsere Kinder, wir vertrauen dir für unsere Familie. Wir vertrauen dir dafür, dass wir immer haben werden, was wir brauchen. Dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Weil du ein guter und treuer Gott bist. Und ein reicher Gott, Herr. Halleluja. Ehre sei dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns zum Vater gebracht hast. Du hast uns zu diesem Ort des Reichtums gebracht. Du bist arm geworden für uns, damit wir durch deine Armut reich werden können, Herr. Danke, Herr. Ehre sei dir. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen.